Ja, geht's euch gut? Lass uns mal kurz aufstehen, irgendwie so ein paar Bewegungen machen, auf den Kopf stellen oder irgendwas machen, was den Kreislauf in Schwung bringt. Genau, hüpfen. Nein, müsst ihr nicht. Genau. Ja, ihr dürft euch wieder hinsetzen, falls ihr wollt. Ihr könnt aber auch während der Predigt stehen bleiben. Das ist alles okay. Genau. Ich freue mich über die Berichte, die wir gehört haben. Und eigentlich wird es schon ausreichen, sodass man nicht mehr predigen müsste. Aber, stimmt, hat irgendjemand stimmt gesagt? Okay, jetzt predige ich länger. Aber ich glaube, dass es trotzdem gut ist, da noch ein paar Worte hinterherzuschieben. Also das ist was ganz Wichtiges, was heute Morgen gelaufen ist, dass die ganzen Leute sich haben taufen lassen. Und einer Taufe geht voraus, dass man eine Entscheidung für Gott trifft, für Jesus trifft, für das trifft, was wir in der Bibel lesen, in den Evangelien, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, um uns mit unserem Papa im Himmel zusammenzubringen. Ja? Und die Taufe drückt es aus, und das ist in manchen Berichten auch schon angeklungen, die Taufe drückt das aus, was in unserem Herzen passiert ist und was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er ist für uns am Kreuz gestorben und begraben worden. Das drückt sich aus, darin aus, dass Menschen sich im Wasser untertauchen lassen, um zu bekennen, ich identifiziere mich mit dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Er hat alles, was mich von Gott trennt, mit ins Grab genommen und ich darf ohne diese Last auf Gott zugehen. Ja, und er hat diese Last für immer ausgelöscht. Was nicht bedeutet, dass man den Rest seines Lebens wahrscheinlich fehlerfrei lebt, das wissen die meisten. Aber Jesus ist nicht nur im Grab geblieben, sondern er ist auch auferstanden und hat gezeigt, hey, es ist möglich, ein Leben mit Gott zu führen und in seinem Willen, in seiner Kraft. Und zwar, darauf komme ich gleich, dass wir auch in der Lage sind, frei zu werden von Sünde. Nicht nur theoretisch, sondern dass wir wirklich mit Jesus zusammen, mit seinem Geist zusammen in der Lage sind, ein neues Leben zu führen, Stück für Stück seinen Willen zu tun und auch frei zu werden von Sünde. Das geht. Das ist kein Märchen. Und deswegen ist Jesus von den Toten auferstanden. Das drückt sich darin aus, dass die Leute nicht nur im Wasser bleiben. Das wäre ja doof, ne? Also, wenn wir so lange untertauchen würden, bis dann keiner mehr hochkommt. Sondern, ne, die stehen dann aus dem Wasser wieder auf und das drückt aus, ich identifiziere mich mit dem, dass Jesus für mich auferstanden ist und den Sieg über die Sünde errungen hat. Für mich, für die ganze Welt. Und das ist Taufe. Und damit beginnt dieses neue Leben. Aber es beginnt. Es hört damit nicht auf. Ja. Und ich habe schon vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, wann das war, habe ich ja ausgedrückt, dass es wichtig ist, Jesus Schritt für Schritt nachzufolgen. Und ein Jünger ist derjenige oder diejenige, die Jesus einen Schritt nach dem anderen nachfolgt. Ein Jünger ist nicht der, der sich irgendwann mal als Mitglied in dieser freien Christengemeinde im e.V. hat registrieren lassen, sondern ein Jünger ist der, der Schritt für Schritt mit Jesus geht. Immer wieder den nächsten Schritt. Und manchmal brauchen wir lange für den nächsten Schritt. Aber Jesus ist auch geduldig. Aber Schritt für Schritt mit Jesus zu gehen, das ist das Entscheidende. Und was zu dieser Nachfolge gehört, habe ich anhand einer Flasche versucht, deutlich zu machen. Ja, die ist jetzt schon fast leer, weil ich hatte echt einen trockenen Mund, ich musste einiges trinken. Aber das Behältnis dieser Flasche ist der Wille Gottes. Und im Rahmen dieses Willens von Gott befindet sich die Kraft Gottes, symbolisiert durch das Wasser, was hier drin ist. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir das zu uns nehmen, dass wir den Willen Gottes in unser Leben mit hineinnehmen, dass wir Ja dazu sagen und dann auch offen sind für die Kraft, die er uns geben will, seinen Willen zu tun. Denn Jesus sagt nicht, hey, das ist mein Wille, sieh mal zu, sondern Jesus sagt, das ist mein Wille und ich gebe dir die Kraft, meinen Willen zu tun. Und dann wird Jüngerschaft richtig sinnvoll. Das ist was anderes, als religiös durch die Gegend zu jockeln und am Ende seines Lebens zu sagen, was habe ich jetzt eigentlich gemacht und was habe ich erlebt. Beides ist möglich. Und wir haben die Entscheidung und die Wahl, welchen Weg wir da gehen wollen. Ich möchte, könnt ihr die Folie mal an die Wand werfen? Das ist die einzige Folie, die es heute gibt, erwartet nicht mehr. Und wenn ihr nichts behaltet, das vielleicht. So, ich möchte einen Bibelvers vorlesen aus Kolosser 1, Vers 9 bis 12. Da betet der Paulus nämlich für Menschen, die Jesus nachfolgen. Deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Wichtige Bibelstelle. Wie geht es also? 4 kurze Gedanken und ich versuche sie 4 wirklich kurz zu machen. Ich habe auch mit dem Kindergottesdienst schon abgesprochen, dass wir bis 12 machen. Ja? Vielleicht können wir noch irgendwie die Fensterläden da hochziehen, damit mehr Luft reinkommt. Das wird das Ganze wahrscheinlich noch etwas bereichern. So, wie schaffe ich das, wirklich Schritt für Schritt Jesus nachzufolgen? Wie schaffe ich das, in meiner Nachfolge wirklich Veränderung zu erleben? Weil Nachfolge bedeutet Veränderung. Wenn ich nicht mehr in diese Richtung gehe ohne Gott, sondern in diese, dann bedeutet das Veränderung. Ja, Nachfolge ohne Veränderung an der Stelle geht nicht. Wie also geht es? Und ich möchte da an der Stelle mal was ganz Einfaches vorschlagen. In der ersten Predigt habe ich betont, Nachfolge ohne Veränderung geht nicht. In der zweiten habe ich gesagt, Nachfolge braucht auch Vision. Worum geht es denn? Wo geht es denn hin? Ja, wo soll ich denn landen? An der Stelle war die Frage von Jens sehr hilfreich. So, wie stellst du dir das denn jetzt vor, ne? Wie das so mit dem Christsein aussieht? Mal platt gesagt. Im dritten Teil der Predigt habe ich betont, dass der dritte Teil ist heute, stelle ich gerade fest. Wir brauchen einen absichtsvollen Plan. Ja? Und Jens hat jetzt letzte Woche auch noch darüber gepredigt und gesprochen, dass es darum geht, in der Nachfolge auch ehrlich zu sein. Da gehe ich ganz kurz heute auch nochmal drauf ein. Also, wir brauchen ein Ziel. Was soll denn das Ziel, das nächste Ziel, der nächste Schritt unserer Nachfolge sein? Ja, wenn wir kein Ziel haben, dann werden wir auch nicht den nächsten Schritt tun. Und hier ermutigt uns die Bibel, was ich gerade vorgelesen habe, dafür zu beten, dass wir immer mehr mit Weisheit und Erkenntnis erfüllt werden, damit wir im Glauben vorankommen, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir als Jünger einen Schritt nach dem anderen tun können. Das heißt, ich muss verstehen, was Gott eigentlich will. Wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich das nicht tun. Nur, dass mir irgendjemand sagt, was richtig wäre, das kann manchmal helfen, aber ich muss es in meinem Herzen bejahen letzten Endes. Also, was will Gott? Und ohne, dass ich jetzt die ganze Bibel dabei aufzähle, Gott geht es grundsätzlich immer darum, dass du Erlösung erlebst, dass du in Freiheit hineinkommst von Dingen, die dich von Gott trennen. Gott möchte, dass die Werke des Teufels in deinem Leben und im Leben anderer zerstört werden. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist Christus in die Welt gekommen. Er möchte durch dein Leben wirken und sich ausdrücken und durch dich andere Menschen segnen. Das mal ganz grundsätzlich. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Das ist Gottes Wille. Und wir dürfen diesen Willen immer mehr erkennen. Aber die Frage ist, sage ich ja dazu? Und wenn es dann um ein Ziel geht, was du da erleben willst, dass du zum Beispiel von irgendwas frei werden willst, irgendwo Veränderung erleben willst, dann ermutige ich dich, diesen Willen Gottes als erstes zu entdecken. Ja? Was will Gott in meinem Leben tun? Und dann auch ja zu diesem Ziel zu sagen. Und dabei kann das sein, dass dieses Ziel für dich total weit weg scheint. Frei zu werden von Gewohnheiten, die du seit Jahren schon lebst. Das weiß jeder. Das geht nicht so ohne weiteres. Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist das möglich. Ansonsten können wir den Rest knicken. Wenn Veränderung nicht möglich ist, auch bei den eingefahrensten Gewohnheiten, Haltungen und Neigungen, und wenn Jesus an der Stelle mit seiner Auferstehung nichts zu sagen hätte, dann weiß ich nicht, worüber wir reden. Aber wir sitzen hier zusammen, weil wir glauben und es auch erlebt haben, dass das möglich ist. Durch Jesu Kraft Veränderung in seinem Leben zu erleben. Aber Jesus macht es nicht ohne uns. Ich habe das letztens vorgestellt. Ja, wir können nicht die Flasche da hinstellen und zu Gott schreien und beten, dass die Flasche in unseren Mund hineinfliegt. Sondern da ist ein Glaubensschritt, ein Schritt der Nachfolge zu notwendig, dass wir diese Flasche nehmen und an unser Herz setzen. Christiane macht es auch schon. Ihr wollt jetzt bestimmt auch einen Schluck, ne? Ich versuche nicht so lange zu predigen. Also, setz dir ein Ziel, auch wenn das Ziel für dich meilenweit entfernt scheint. Und dann ist es wichtig, zum Er zu kommen, zur Wirklichkeit. In Englischen heißt es Reality. Die Erklärung steht ja eigentlich schon drunter. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, wo stehe ich denn jetzt? Ein Punkt, der nicht so ganz einfach ist für viele Menschen. Für mich oft auch nicht, ja? Aber in Sprüche 2, Vers 7 lesen wir, er schenkt den Aufrichtigen Gelingen und beschützt die Gottesfürchtigen. Und Psalm 11, Vers 7, denn der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Menschen, die aufrichtig sind im Hinblick auf ihre eigene Situation, aufrichtig und ehrlich vor sich selbst und vor Gott. Ich kann dir sagen, das ist der Anfang der Veränderung. Wenn wir erstens nicht wirklich wissen, was Gott will und dann zweitens aber auch nicht zu dem Punkt kommen, vor uns ehrlich zu sein, dann werden wir Jesus an der Stelle nicht nachfolgen können. Das geht nicht. Wir werden uns was einbilden. Aber wenn wir ehrlich sind vor Gott, wie wir wirklich drauf sind, wie wir das in unserem Leben erleben, dann können wir da wirklich Veränderungen erleben. Das Schlimmste, was wir dabei erleben können, ist, dass da Sünde in unserem Leben ist. Dass da Unglaube in unserem Leben ist. Ja? Und wir vermeiden es oft, uns wirklich die Wirklichkeit anzusehen. Das ist nicht nur ein geistliches Problem, das ist auch in vielen anderen Bereichen ein Problem. Ja, wir mögen nicht hingucken, weil es manchmal wehtut. Weil wir die Wirklichkeit gar nicht sehen wollen. Weil wir Angst vor der Realität haben, weil wir manchmal entmutigt werden dadurch, weil wir ein schlechtes Gewissen bekommen, weil wir letzten Endes oft auch Unglaube und Zweifel in unserem Herzen haben. Aber ich möchte uns sehr ermutigen, wirklich hinzugucken. Wie sieht es in meinem Leben aus im Hinblick auf den nächsten Schritt, den Gott mit mir in meinem Leben tun will? Wie sieht's aus? Lass dir auch mal von anderen Feedback geben. Wie sehen andere das denn? Ja? Ehrlichkeit setzt uns frei für die weiteren Schritte. Und dann kommt der nächste. Nummer 3, das O im Englischen Option. Im Deutschen würde ich das übersetzen mit Möglichkeiten, Ressourcen. Welche Möglichkeiten habe ich denn, das Ziel zu erreichen, was Gott mit mir erreichen will? Wie geht es denn? Und an der Stelle fängt es schon an, weil wir haben oft echt Schwierigkeiten, out of the box zu denken, sagt man so, ne, im Neudeutschen. Wir sind sehr begrenzt in unseren Vorstellungen. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass sich irgendwas ändern könnte. Die Deutschen sind sowieso immer sehr gut im Jammern und wissen, also ich gehöre auch dazu, und wir wissen immer schon alles ganz genau, warum das nicht funktionieren kann und warum da eigentlich gar nichts passieren kann an Veränderung. Ja? Das können wir gut begründen, weil es gut analysiert ist. Ja? Aber oft spielt da einfach Erfahrung und auch Zweifel und Unglaube und manchmal Unwissenheit eine große Rolle, warum wir so eng denken, anstatt mal breit. Angst vor Enttäuschung, großer Punkt. Aber es hilft uns nicht, wenn wir mit Jesus Schritt für Schritt gehen wollen, dann müssen wir uns auseinandersetzen mit solchen Sachen. Ja, wir dürfen wahrnehmen, ich habe Angst vor Enttäuschung. Deswegen, ich will mir gar nicht vorstellen, dass es noch diese oder jene Möglichkeit gäbe. Was passiert denn, wenn das auch nicht funktioniert? Ich habe herausgefunden, dass mir etwas hilft, unbegrenzt zu denken. Nämlich die Tatsache, dass Gott unbegrenzt ist. Gottes Weisheit ist viel größer als meine Birne. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ob deine Birne größer ist als Gottes Weisheit, aber Gottes Weisheit ist weitaus größer als meine Weisheit. Und da kann ich mir erlauben, mal groß zu denken und anders zu denken und out of the box. Und was echt hilfreich ist, ist wirklich Gottes Möglichkeiten mit ins Spiel zu nehmen. Aber nicht nur Gottes Möglichkeiten, sondern wirklich auch meine. Weil es kommt nicht einfach über mich, wenn ich Jesus nachfolge. Also Jesus trägt mich nicht nur einfach passiv in die Ewigkeit, sondern da steht ja drin, folgt mir nach. Ja? Und deswegen ist es gut, wirklich sich Gedanken zu machen. Und da gibt es einen schönen Bibelvers. Also erstens Kolosser 1, Vers 9 ist ja ein Gebet dafür, dass wir Erkenntnis und Einsicht und Weisheit bekommen, wie wir Jesus nachfolgen können. Ja, das steht ja in der Bibel. Damit wir mal eine Blickfelderweiterung bekommen. Dafür betet Paulus, dass wir mehr Möglichkeiten sehen als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Und Jakobus 1, Vers 5, da steht, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll. Hallo, reden wir da gerade drüber? Dann kann er Gott einfach darum bitten. Ist doch einfach, oder? Eigentlich. Fakt ist, dass ich da immer nicht so ganz schnell zu komme. Dass ich wirklich manchmal einiges rumrödel, bis ich auf die Idee komme, du könntest Gott mal fragen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, glaub ich, dass der mir helfen will, dass der mir Weisheit geben will, wie ich den nächsten Schritt tun kann? Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. So ist Gott. Der weiß, dass wir Weisheit brauchen. Der weiß, dass wir manchmal echt einen Tunnelblick haben und dass wir eine Blickfelderweiterung brauchen und manchmal den Schlüssel für die Tür nicht finden, durch die wir gehen sollen, die wir öffnen sollen. Aber da will uns Gott helfen. Und ich möchte uns ermutigen, versuche breit zu denken. Was kann Gott in deiner Situation tun? Verbunden mit der Frage, glaubst du wirklich, dass er dir helfen will? Das ist eine ganz wichtige Frage, die man für sich mal ehrlich beantworten muss. Nicht, weil wir Christen sind, immer Ja sagen, sondern sein Herr auf, mal reingucken ins Herz. Glaube ich wirklich, dass Gott mir helfen will? Das Zweite ist, was kannst du machen? Vielleicht bist du ja eher so geneigt, dass du dich nur auf Gott verlässt und darauf wartest, dass Gott endlich was macht und Gott dir was erklärt und Gott und Gott. Es ist gut, Gott im Zentrum zu haben. Aber da, wo wir selber Verantwortung vor Gott haben, sollten wir die nicht auf Gott abschieben. Das bringt nichts. Da wartet Gott dann so lange. Was kannst du machen? Oder wie können andere dich unterstützen? An der Stelle kann es zum Beispiel sein, dass wir manchmal sehr einsam unterwegs sind und wie Lonesome Cowboys irgendwie doch immer alles geregelt kriegen wollen. Gott will uns da helfen. Alle drei Bereiche im Blick zu haben. Wie will Gott mir helfen? Was ist meine Verantwortung? Wie können andere mir auch helfen, den nächsten Schritt zu machen? Und dann schließlich geht es zu dem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Will, das W. Da geht es um meinen Willen, um meine Absicht, um meine Entscheidung. Ein Punkt, den wir zum Beispiel in einem Gottesdienst nicht machen können. Also man kann ja in einer Predigt eine Menge gute Sachen erklären, aber was eine Predigt nicht machen kann, was auch der charismatisch gesalbteste Prediger durch Handauflegung nicht machen kann, ist eine Entscheidung herbeiführen oder deine Entscheidung zu treffen. Das kannst nur du. Das kann nur ich. Das kann mir keiner abnehmen. Ich glaube, dass wir da manchmal in einer Gefahr stehen, sowohl Gott gegenüber als auch gegenüber geistlichen Amtshandlungen. Niemand kann mir meine Entscheidung abnehmen. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Nachfolge bedeutet, zu hören, mit dem Herzen zu hören und zu verstehen, was Gott will und dann einen Weg zu finden, wie ich es umsetze. Und dazwischen, da scheinen manchmal Kilometer zu liegen in unserem Leben. Wir wissen als Christen oft sehr genau, was gut und richtig ist. Und das ist eine Feststellung, die ich mal für mich selber gemacht habe, aber auch wenn ich mir so unser Christentum in Deutschland so angucke, nicht nur Deutschland, sondern auch anderswo, ich glaube, dass wir eine Schwäche da haben, Dinge wirklich zu planen, wie wir sie umsetzen wollen, uns das anzugucken, wie geht es denn jetzt, und auch wirklich zu tun. Wenn wir all das tun würden, was wir wüssten, wow, ja, ich meine das jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern einfach mal, das ist auch ein Teil von Bestandsaufnahme, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja. Die Bibel ermutigt uns aber, Dinge umzusetzen, weil sonst unser Glaube, unser Bekenntnis leblos bleibt, ja, und keine Folgen hat. weder für uns selbst noch für andere. Paulus ermutigt den Timotheus, seinen Mentee, wie man so in Fachkreisen sagt, ja, den er begleitet hat, den er geistlich mit nach vorne gebracht hat, den ermutigt er folgendermaßen: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Paulus wusste um diesen Punkt, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen und sie dann wirklich umzusetzen. Paulus wusste, wie wichtig die Gnade ist. Er wusste es, dass die Gnade das Allerwichtigste ist. Aber er wusste auch, dass die Gnade uns dahin führen will, eine Entscheidung zu treffen und Dinge wirklich umzusetzen. Ich hoffe, dass wir alle uns von Gott immer wieder dahin bringen lassen. Und ich weiß, dass jede Entscheidung in der Nachfolge auch oft damit zu tun hat, dass es uns herausfordert, dass uns irgendwas nicht schmeckt, dass uns irgendwas Angst macht. Was passiert dann? Aber ich weiß auch, dass dann, wenn ich den Schritt gegangen bin, mindestens für mich, eine Menge Segen da drin lag. Und oft auch für andere. Ja. Und den Täuflingen wünsche ich das auch. In eurem Leben wünsche ich euch das, dass ihr jeden Schritt wirklich mit Gott gehen könnt und erlebt, dass Gott sich dazu stellt und dass seine Gnade da drin ist. Nicht aus purer Pflichterfüllung oder aus irgendeiner Gesetzlichkeit heraus, sondern aus einer inneren Überzeugung, wo ihr wisst, Jesus ist da drin, Jesus geht mit mir. Ja, seine Gnade hilft mir, das zu tun, das zu sagen, was ich sagen möchte, was ich tun will. Papa im Himmel, ich bete, dass du uns allen hilfst, wirklich mit deiner Gnade einen Schritt nach dem anderen zu tun. Hilf uns, in deinem Sinne zu wachsen, Ziele zu setzen, ehrlich zu sein, herauszufinden, wie wir die Schritte gehen können und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen. Hilf uns, zu wachsen in deiner Gnade. Amen.